Dankeschön. Genau, super. Vielen Dank. So, einige, die reingekommen sind, haben auf jeden Fall hier gewotet. Ich weiß nicht, ob es alle gesehen haben. Ich vermute an der Anzahl der Muggelsteine, die hier in Gläsern sind, dass es nicht alle waren. Die Aufgabe war es, sich festzulegen, wenn man ein Beter ist, egal ob man häufig betet, ob man regelmäßig betet, sich mal zu hinterfragen und zu überlegen, zu wem bete ich eigentlich, wen spreche ich an. Ganz am Anfang, wo ich es aufgestellt habe, habe ich gesehen, dass es bei manchen etwas Panik ausgelöst hat. Welche Antwort ist jetzt die richtige? Wo muss ich den Muggelstein reinstellen? Einige haben auch gleich verhandelt und haben gesagt, oh, ich möchte mehrere Muggelsteine. Worum es mir dabei ging, ist, wir wissen, Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir haben, wenn wir ihn kennenlernen, es gehört alles zusammen, aber abhängig von unserem Leben, wie wir geprägt sind, haben wir manchmal eher Zugang zu Jesus, manche eher zum Vater und manche tun sich mit dem Heiligen Geist am leichtesten. Und heute ich habe jetzt nachgeschaut, ist für uns auch ein Indiz. Ich glaube, über den Heiligen Geist müssen wir öfter mal predigen. Da sind, glaube ich, nur 3 Muggelsteine drin. Dagegen, wenn man das Glas mit Jesus und mit dem Vater anschaut, ich glaube, der Vater hat ein paar mehr Muggelsteine, aber es ist kein großer Unterschied. Mein Thema heute ist, Gott schuf Vater und Mutter, Vater sein und Mutter sein. Für die, die letzten Sonntag nicht da waren, Peter hat letzte Woche drüber gepredigt, dass Gott uns als Mann oder Frau geschaffen hat und geplant hat und dass beide zusammen Gott widerspiegeln. Also weder nur die Männer noch nur die Frauen, wir miteinander spiegeln Gott wider. Und es ist ganz wichtig, dass wir das wissen dürfen für unsere Identität. Und einfach nochmal so als rückblickende Frage, kannst du von Herzen sagen, wenn du in den Spiegel schaust, ich freue mich, dass Gott mich als Frau geschaffen hat und dich als Mann. Ich denke, Gott möchte, dass wir das mit Freude sagen können. Genau, und heute möchte ich jetzt in der Predigt gemeinsam mit euch drüber nachsinnen, warum hat Gott eigentlich Elternschaft geschaffen? Hast du je darüber nachgedacht, warum wir Kinder auf die Art und Weise auf die Welt bringen, wie es eben ist? Gott hätte das ja auch anders machen können. Was hätte der gehalten von einem großen Baum? Und da hängen dann kleine Jungs, kleine Mädchen dran, blond, brünett und schwarzhaarig, vielleicht auch Ginger, und also eher rothaarig. Und dann könnten sich Eltern irgendeins abpflücken. Wäre doch auch eine Möglichkeit gewesen. Aber unser Vater im Himmel hat sich das anders überlegt. Er hat sich das so überlegt, dass wir Menschen als Babys geboren werden. Ich habe bei Wikipedia mal nachgeschaut, unter Mensch, und da steht, ich lese euch mal vor, kommen in einem besonders unreifen und hilflosen Zustand auf die Welt. Und das ist so. Die Säuglinge verfügen in den ersten Lebensmonaten lediglich über Neugeborenenreflexe. Sie können sich nicht eigenständig fortbewegen und sind daher weitgehend passive Traglinge. Traglinge bedeutet, sie müssen getragen werden. Und so ist es eben, ne? So werden wir geboren, als hilflose, unselbstständige Wesen. Warum? Ich glaube, Gott hat sich bei allem was gedacht. Sicher mehr, als wir uns da überhaupt ergründen können. Aber ich will mit euch heute so ein bisschen das nachspüren. Warum hat Gott das so eingerichtet, dass jeder Mensch Eltern erlebt? Ich glaube, Gott wollte, dass jeder Mensch in seiner Kind Vater und Mutter erlebt, weil er selbst sich ja auch als Vater und auch mit mütterlichen Zügen vorstellt. Dieses Bild von Vater und Mutter, das können wir deswegen verstehen, weil jeder von uns das erlebt hat. Du bist nicht irgendwo alleine groß geworden, sondern da gab es jemand. Und wir wissen, Jesus ist hier auf diese Welt gekommen, um uns um uns Gott zu zeigen. Und ich habe mir in der letzten Woche sehr genau in den Evangelien angeschaut, wo Jesus bei seinem Wirken angefangen hat. Er hat immer wieder ganz klar nicht nur von Gott oder höherem Wesen gesprochen, sondern er hat immer von mein Vater gesprochen. Gott Vater, euer Vater. Und das ist der Grund, warum es mir wichtig ist, warum es uns ein Anliegen ist, dieses, dass Gott Vater ist. Das ist etwas, was in unserem Glauben wichtig ist, ein wichtiges Thema. Und ich weiß, dass für viele junge Leute, zum Beispiel damals aus der Jesus-Bewegung, für die war Gott Vater erstmal völlig unbekannt. Jesus, den man sich so vorgestellt hat mit den langen Haaren und den Jesus-Latschen, der war attraktiv. Und Jesus ist ja auch der, der uns erlöst hat. Aber Jesus ist der, der gesagt hat, ich will euch den Vater vorstellen. Zum Beispiel in Matthäus 6, 5, da lehrt Jesus seine Jünger das Beten. Und was sagt er da ganz selbstverständlich? Dominik, wenn du die Stelle auch am Beamer zeigen kannst, Matthäus 6, 5. Wenn ihr betet, dann tut es nicht wie die Scheinheiligen. Sie beten gerne öffentlich in den Synagogen, damit sie von allen gesehen werden. Du aber schließe dich ein und bete zu Gott. Nein, und bete zu deinem Vater, der auch das Verborgene sieht. Also es ist für Jesus ganz selbstverständlich, dass er nicht von einem unpersönlichen Gott spricht, von einem höheren Prinzip, sondern von einem persönlichen Gott. Und das drückt sich in Vater aus. Vater ist was Persönliches. Als die Jünger weiterfragen, dann in Matthäus 6, lehre uns zu beten, was kommt dann? Das allen bekannte Vater unser. Auch das beginnt mit dem nicht Gott, erbarme dich oder sonst was, sondern Vater unser. Und wenn man sich dieses Vater unser eben buchstabiert, da geht doch gleich was los. Vater impliziert sofort, dass ich Kind bin. Und wenn jetzt jeder von euch mal sich reflektiert, was spürst du, wenn du Vater aussprichst? Das ist natürlich sehr geprägt von dem, wie wir Vater erlebt haben. Aber das ist kein unpersönliches Konstrukt, sondern das ist wirklich was Liebevolles, was auch unsere Emotionen mit reinnimmt. Ich habe erst mal überlegt, ob ich auch was mit Bildern machen könnte. Und das erste Bild, was mir so in den Kopf kommt, wenn ich Vater höre, das ist so ein Foto, habe ich in meinem Kinderalbum, wo ich mein erstes Fahrrad bekommen habe. Zu meiner Zeit war man noch sparsam, da hat man nicht gleich erst so ein 16 Zoll oder sowas gekriegt, sondern wir haben Fahrräder gekriegt, wenn die schon einige Jahre gehalten haben, ich schätze mal 24er oder sowas. Damals, sobald halt die Beine runterkamen, hinsetzen konnte man sich noch nicht, hat man dann versucht zu lernen, Fahrrad zu fahren. Und ich habe ein Foto, wo mein Papa hält das Fahrrad und ich stehe da drauf. Und ich erinnere mich auch sehr gut, wo unsere Kinder Fahrrad fahren gelernt haben. Jeder war da besonders, aber es waren für Peter immer schweißtreibende Stunden. Weil du musst als Vater das Fahrrad halten, nebenher rennen und dann immer so ermessen, kann ich schon ein bisschen locker lassen, kann das Kindesgleichgewicht schon ein bisschen halten oder nicht? Aber das ist, was ich so vor Augen habe, wenn ich an Vater denke. Das zeigt so diese Hingabe, auch dieses, ein Vater will uns vorwärts bringen. Warum macht ein Vater das, dass er dem Kind hilft, Fahrradfahren zu lernen? Nicht jeder wird das so erlebt haben. In früheren Zeiten haben sich da Eltern selten Zeit genommen für sowas. Da hast du es irgendwann alleine probiert. Das hat bedeutet, die ersten Male haben immer mit Sturz geendet. Du bist eben dann umgekippt und irgendwann hast du es vom Gleichgewicht her hingebracht. Aber wenn du einen Vater hast, wenn du einen Vater hattest, der dir das beigebracht hat, dann wusstest du, du hattest diese Sicherheit. Meine Kinder wussten, ich kann mich nicht erinnern, dass die da umgekippt sind, solange Peter neben ihnen hergerannt ist. Der hat sie zumindest im letzten Moment am Schlawittchen, vielleicht ist das Fahrrad umgekippt, aber er hat das Kind gehalten, dass das Kind nicht gestürzt ist. Ja, in Matthäus 11 sagt Jesus, niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand den Vater, nur der Sohn. Und die, denen der Sohn ihn offenbaren will. Also wir sehen da ganz klar, wenn ich heute euch habe voten lassen zwischen dem Vater und Jesus, da war nie die Konkurrenz. Die haben jetzt nicht gewartet und gezählt, oh, hoffentlich habe ich die meisten Muggelsteine. Hoffentlich bin ich attraktiver oder den Menschen näher. Sondern Jesus hat es ganz klargestellt, auch wenn er die Person von Gott war, die uns nahe gekommen ist, die den Himmel verlassen hat, um uns den Vater vorzustellen, wenn er hier bei uns war und uns gleich geworden ist, außer in der Sünde, dennoch geht es ihm nicht darum, dass er uns näher sein will als der Vater oder der Heilige Geist, sondern die drei, die sind eins. Und deswegen, wenn wir eine Beziehung haben mit unserem Gott, dann ist es wichtig, dass wir zu allen drei Personen eine Beziehung bekommen. Ich finde auch sehr interessant, dass in seiner schwersten Stunde in Gethsemane Jesus in Markus 14, 36 dann betet, Abba, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Also auch da sehen wir Jesus selber, der unser Vorbild ist. Wenn dir bis jetzt Jesus am nächsten ist, dann siehst du, du kannst auch von Jesus lernen, er hat in den schwersten Stunden hat er sich an seinen Vater, und Abba heißt Papa, ne? Nicht Vater, so der Vater, der Strenge, den man, wo man sich nicht rantraut, sondern Abba. Das ist das, wie Jesus uns Gott vorstellt. Also eindeutig als Vater und Papa. Was charakterisiert einen Vater? Ich habe gerade mit dem Bild von dem Fahrradfahren schon ein paar Sachen angerissen. Ein Vater lehrt die Kinder. Und ein Vater weiß, was Kinder brauchen und gibt gerne. In Lukas 11,11 und folgende steht es zum Beispiel: Wer aber ist ein Vater unter euch, den der Sohn um Brot bitten wird, er wird ihm doch nicht einen Stein geben, er wird ihm nichts Schlechtes geben. Oder auch um einen Fisch, er wird ihm statt des Fisches doch nicht eine Schlange geben. Oder auch wenn er um ein Ei bäte, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel ist, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn fürchten? Also da sagt Jesus auch ganz eindeutig, ein Vater weiß, was du brauchst und er gibt gerne. Er ist gerne großzügig. Und ich denke, wenn wir das in unserem Herzen haben, das ermutigt uns auch im Gebet. Wie sollen wir beten, wenn wir nicht überzeugt sind, dass Gott von seinem Charakter her gerne gibt und dass er weiß, was das Richtige ist? Dann kann ich nämlich auch akzeptieren, wenn er manchmal meine Gebete nicht so erhört, wie ich mir das gewünscht habe. Genau, also ein Vater weiß, was die Kinder brauchen und gibt gerne. Der nächste Aspekt gilt insgesamt für Eltern, die Aufgabe, die Kinder zu lehren. Wenn man in Sprüche 6, Vers 20 bis 23 mal lesen: Mein Sohn, bewahre das Gebot deines Vaters und verlass nicht die Belehrung deiner Mutter. Also da sieht man jetzt auch schon, dass beide angesprochen werden und dass beide Elternteile. Das ist jetzt auch für uns wichtig, jetzt in der Position für diejenigen, die leibliche Kinder haben. Eltern sein bedeutet, die Kinder zu lehren. Kinder brauchen das in ganz, ganz vielerlei Hinsicht. Kinder wissen eben, sie sind am Anfang hilflos, sie wissen nicht, wie die Dinge gehen. Und sie brauchen es, dass wir es ihnen erklären. Sie brauchen es natürlich am meisten, schauen sie sich ab von dem, wie wir es machen. Aber wir sollen sie auch wirklich lehren. Warum? Warum sollen wir Eltern unsere Kinder lehren? Seid ihr noch da oder schlaft ihr alle? Ja, dass sie einen guten Weg finden. Also ich glaube, das ist was Natürliches ist, dass man als Eltern versucht, den Kindern auf jeden Fall zu helfen, dass sie die Fehler, die man selber nicht gemacht hat, auch macht. Das große Ziel von meinem Papa war, dass wir alle Abi machen. Warum? Weil er es aus Faulheit nicht gemacht hatte und nicht geschafft hatte. Und das habe ich 100.000 Mal gehört. Alles andere ist nicht so wichtig wie die Schule. Weil er einfach wollte, dass den Fehler, den er später in seinem Leben bereut hat, dass ich und meine Schwestern den nicht genauso machen. Und das ist doch was Normales. Man muss doch nicht jeden Fehler selber machen. Zugegeben, manche Fehler muss man auch selber machen. Man kann Kinder nicht vor allem bewahren. Aber es ist normal, dass wir versuchen, unsere Kinder erziehen, heißt einfach aufs Leben vorbereiten, möglichst lebenstüchtig zu machen. Und das ist so allumfassend. Und jetzt für die, die keine Kinder haben oder die Kinder schon erwachsen haben, da ist wieder eine andere Phase. Aber Gott sagt ja auch, dass jeder Christ, dass er aufgefordert ist, an andere zu Jüngern zu machen. Und das ist wie so eine geistliche Elternschaft. lehrt sie halten alles, was ich euch gelehrt habe. Also lehren ist was, wo jeder von uns aufgerufen ist. Egal in welchem Kontext, ob es die leiblichen Kinder sind oder ob es auf der Arbeit zum Beispiel. Klar, wenn du Vorgesetzter bist für andere, dann sollst du denen ja auch was beibringen. Und wie wertvoll ist es, wenn man das kann? Und auch in der Gemeinde, wenn du siehst, da ist jemand neu im Glauben, dann investier da. Jeder von uns hat da was zu geben. Wir spiegeln damit unseren Vater im Himmel. Wenn ihr anschaut im ganzen Alten Testament, wie Gott dem Volk Israel entgegengetreten ist, er hat ihnen ganz viele Gebote gegeben. Er hat ihnen gesagt, wenn ihr so lebt, dann wird es gut gehen. Und wenn ihr das oder das macht, dann wirkt sich das negativ auf euer Leben aus. Nächster Aspekt, was einen Vater ausmacht, er bringt zurecht und züchtigt. Wenn man da mal Sprüche 13,1, ein verständiger Sohn, ein weiser Sohn hört auf die Unterweisung des Vaters, aber ein Spötter nicht auf Schelten. Das ist so ein Aspekt, der heute sehr ungern ausgedrückt wird. Es gehört auch zur Aufgabe der Eltern, zu korrigieren, die Bibel sagt oft zu züchtigen. Jetzt mal alle Eltern, die noch Kinder zu Hause haben, macht das Spaß? Ihr wisst es noch. Ehepaar schneller. Birgit hat schon leicht den Kopf geschüttelt. Was meinst du, Jürgen? Macht's Spaß? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, ne? Genau, Ayas. Ah, die Jugendlichen daneben, die meinen, das macht richtig Spaß, wenn man korrigieren kann, wenn man vielleicht mal züchtigen kann. Man stellt sich das vielleicht so vor, wartet mal ab, wenn ihr selber Eltern seid. Eigentlich Erziehung und zu korrigieren, zu züchtigen, das kostet viel Kraft und man macht es nicht voller Begeisterung. Viel lieber sporne ich mein Kind an und ermutige und lobe es. Aber es gehört auch zu den Aufgaben. In Sprüche 3,12 steht, darin zeigt sich seine Liebe. Wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht dich auch der Herr. Also da wird jetzt klar die Motivation rausgestellt. Es ist Liebe. Wenn mir meine Kinder egal wären, dann würde ich mir das sparen mit der Korrektur. Das ist doch viel anstrengender. Dann könnte ich sie gehen lassen und sagen, naja, sollen sie mal machen. Natürlich verändert sich das, je älter Kinder werden, je kleiner sie sind, umso mehr muss man als Eltern direkt sie lehren und korrigieren. Wenn sie älter werden, dann überlegt man sich schon genauer, wo kann ich sie Fehler selber machen lassen, weil aus Fehlern kann man auch lernen. Aber bei kleinen Kindern, keine Eltern würden ein kleines Kind mal aus dem Fenster fallen lassen, soll seine Erfahrung machen. Ne, das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber daran sieht man eben, oder auf die Straße rennen, wird es schon sehen, dass da ein Auto kommt. Ja, vielleicht sieht es nur einmal und dann ist vorbei. Ne? Aber wenn Kinder älter werden, dann ist klar, dann macht man das weniger, aber trotzdem. Peter und ich, wir haben ja jetzt nur noch erwachsene Kinder. Aber auch bei denen ist es nicht so, dass wir alles nur hinnehmen. Wir sehen es auch heute, selbst bei einer fast 30-Jährigen, immer noch als unsere Aufgabe als Eltern, unsere Meinung dazu zu sagen. Sobald Kinder erwachsen sind, ist es natürlich wichtig, dass ich sage, du kannst deine Entscheidungen treffen, aber ich will dir sagen, was ich dazu denke, an was ich vielleicht noch denken würde. An der letzten Bibelstelle sehen wir, dass Gott auch uns erzieht. Erlebst du das, dass Gott dich erzieht? Wann hast du das letzte Mal erlebt, dass Gott dich erzieht? Ich möchte euch alle herausfordern und mich selber natürlich auch. Ich habe mich das in der Vorbereitung auch gefragt. Wo sind die Punkte? Bei meinen Kindern konnte ich immer sagen, ja, da will ich jetzt, dass es das lernt, oder bei dem denke ich, das sollte der Schwerpunkt sein. Aber was denkt Gott über mich? Wo schaut er gerade auf mich? Also ich weiß im Moment was, wo Gott sagt, ich möchte dich verändern. Und ich bin nicht mehr ganz jung, aber ich finde es spannend, dass Gott nicht aufgibt und sagt, naja, die geht jetzt schon über 30 Jahre mit mir, die wird sich eh nicht mehr ändern, sondern Gott sagt, schau mal, da möchte ich, dass du mir noch ähnlicher wirst. Da möchte ich dich aus deiner alten Prägung rausholen. Das zeigt mir die Liebe Gottes zu mir. Gott möchte, dass wir ihn und seine Erziehung zulassen und dass wir für andere, die neu mit ihm gehen, Vater und Mutter werden. Und da muss der andere nicht viel weiter sein. Ich weiß noch, wo ich mir meine erste geistliche Begleiterin gesucht habe, die war genau ein Jahr älter als ich und ein bisschen länger gläubig als ich. Und dann habe ich sie gefragt und habe gesagt, willst du mich begleiten? Ich möchte mich regelmäßig mit dir treffen. Darf ich dir Sünde bekennen, wenn da was da ist? Und betest du für mich, dass ich einfach wachse im Herrn? Das ist was, das ist eine Aufgabe, nicht nur von Ältesten oder sonst jemand, das für jeden Gläubigen. Und ich wünsche mir, dass wir so eine Kultur pflegen, dass wir so anfangen, dass jeder so brennt danach zu sagen, oh ja, ich gehe jetzt schon 2 Jahre in die Gemeinde. Wo sind da neue Leute? Fühl dich nicht ewig als Baby im Glauben, sondern du hast was zu geben. Alles, was einer persönlich mit Jesus erlebt hat, kann er jemand anders weitergeben. So ein umfassendes Bild vom Vater, finde ich, ist noch natürlich das Gleichnis vom barmherzigen Vater, der da wartet, der da den einen Sohn auch gehen lässt. Das gilt jetzt, denke ich, gerade auch, also mir hilft dieses Gleichnis viel im Umgang mit erwachsenen Kindern, zu sagen, ich muss sie auch ihren Weg gehen lassen, aber ich gebe sie nicht auf. Und glaubt uns, Peter und ich, gerade unser einer Sohn, der hat uns manchmal so enttäuscht. Da denkt man als Eltern manchmal schon, soll er doch machen, was er will. Ich mache mein Herz jetzt zu. Aber immer wieder hat Gott uns angesprochen und hat gesagt, nein, lass dein Herz offen für ihn. Und wir durften schon sehen, wie er sich wieder positiv entwickelt hat. Ich habe nie aufgehört, für ihn zu beten und ich werde es auch nie machen. Ja, jetzt war das Ganze sehr vaterlastig und jetzt möchte ich auch für die Frauen was sagen, weil Gott ist Vater. Gibt ja heute in der emanzipierten Frauenwelt viele, die sagen, nee, Gott ist ja eigentlich Mutter. Aber da ist es wieder genau das Gleiche. Es gibt da keine Konkurrenz. Gott stellt sich uns in seinem Wort, auch im Alten Testament, schon auch mit typisch mütterlichen Zügen vor. Ich habe da ein paar Bibelstellen. Fangen wir mal an. Die Bibelstelle, die hat Peter letztes Mal schon gebracht, nach dem Sündenfall. Da sagt Gott ja zur Frau, du wirst unter Schmerzen Kinder gebären. Klar, das unter Schmerzen ist jetzt nicht das, was prickelnd ist, aber wir können Leben weitergeben. Also ich persönlich bin so froh, dass ich Frau bin. Und da beneide ich auch Männer nie, weil die können nie ein Kind zur Welt bringen. Das ist ein Vorrecht. Wir können Leben weitergeben. Ich will jetzt deswegen nicht die Männer neidisch oder schlecht machen, aber für uns Frauen, denke ich, ist das wirklich was, was uns so eine starke, einen Wert gibt und eine, etwas, wo Gott uns teilhaben lässt an dem Wesen, wie er ist, weil er kann Leben geben. Und wir können es auf jeden Fall leiblich. In Psalm 22, 10, da steht auch etwas. Okay, hier in der Übersetzung ist es anders. Ich lese euch mal vor, wie es in meiner Übersetzung steht. Ja, du hast mich aus dem Mutterschoß gezogen und an der Mutterbrust hast du mich Vertrauen gelehrt. Also das Vertrauen, was wir Menschen zum Leben brauchen, das lernen wir ganz viel am Anfang unseres Lebens. Die Psychologie nennt es Urvertrauen. Eben dieses zu erleben, da sind andere Menschen da, die wissen, was ich brauche, die kennen meine Bedürfnisse und die erfüllen die auch. Und auch das ist was, was für unsere natürlichen Kinder gilt, aber das gilt auch für geistliche Kinder. Wir lernen die meisten geistlichen Prinzipien nicht irgendwie theoretisch, sondern zum Beispiel Zeugnisse sind so wichtig. Da hört man, was jemand anders erlebt hat und das gibt einem doch dann Vertrauen und Glauben, dass man sagt, oh, Herr, das will ich auch erleben, das probiere ich jetzt auch mal aus. Das ist eben das stärkt das Vertrauen, wenn du von dem, was du mit Gott erlebst, an andere weitergibst. In Sprüche 4, Vers 3 bis 6, da wird erwähnt, dass eine Mutter ihn zärtlich liebte, als wäre ich der Einzige. Ein zarter und ein einziger von meiner Mutter. Also das bedeutet, außer wenn man Zwillinge ist, erlebt es jeder eine Zeit lang, wenn man als Mutter, auch wenn man mehrere Kinder hat, aber das Kleinste, da hat man einfach einen ganz engen Bezug. Und so wie man das als Mutter erleben darf, so sieht Gott jeden Einzelnen von uns. Er hat diese enge Beziehung zu dir und er will, dass du das auch spürst, dass du das erlebst. Dass er dich so liebt und dass er seinen Sohn nur für dich gegeben hätte. Wenn sonst niemand sich bekehrt hätte, nur du, hätte er trotzdem Jesus ans Kreuz geschickt. So sehr liebt er dich. Wir hatten vorhin bei der Stelle übers Lehren schon, dass das Lehren nicht nur die Aufgabe vom Vater ist, sondern auch von der Mutter. Und in Sprüche 6, Vers 20 bis 23, da lesen wir dann auch, welche Verheißung da drauf steht. Mein Sohn, bewahre das Gebot deines Vaters und verlass nicht die Belehrung deiner Mutter. Binde sie stets auf dein Herz, knüpfe sie um deinen Hals. Wenn du einhergehst, wird sie dich leiten. Wenn du dich niederlegst, wird sie über dich wachen. Und erwachst du, so wird sie mit dir reden. Denn das Gebot ist eine Leuchte und die Belehrung ein Licht und die Zurechtweisung der Zucht sind der Weg des Lebens. Also da stehen ganz viele Verheißungen, wenn wir unsere Kinder lehren. Das ist ein Schatz, den wir ihnen mitgeben. Das ist das größte Erbe, was wir ihnen geben können. Das ist durch kein materielles Erbe aufzuwiegen. In Jesaja 66 steht auch noch, ich will dich trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und ich will euch auch da fragen, wie geht's dir, wenn du sowas hörst? Ich will dich trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Hast du dann ein Bild vor Augen, wo dich deine Mutter getröstet hat? Oder hattest du leider eine Mutter, die eher kalt war und die dich nicht trösten konnte? Es ist eben so, dass dieses Bild, was Gott eingesetzt hat, damit wir eine Vorstellung haben, wie er ist, aber das ist natürlich auch sehr abhängig von dem, was wir mit unseren leiblichen Eltern erlebt haben. Und wenn wir eine Mutter hatten, die uns nie getröstet hat, die uns immer nur ein hartes Wort gegeben hat, habe ich dir doch gleich gesagt. Und warum hast du nicht auf mich gehört? Da denke ich, dass Gott heute auch wirken möchte. Ich glaube, und ich habe das selber auch erlebt, du musst nicht bei deinen Erfahrungen stehen bleiben, die du hast, sondern wenn Gott heute dir zeigt, oh, das Bild von deinem Vater oder von deiner Mutter, das ist ein Bild des Schmerzes, wo du verletzt worden bist. Und ich sage euch auch ganz ehrlich, auch wir Eltern, die wir mit Jesus geben, auch wir verletzen unsere Kinder, auch wir machen Fehler. Es geht gar nicht anders. Du kannst als Eltern nie perfekt sein. Aber wenn dir solche Erlebnisse vor Augen stehen, dann bring sie heute zum Thron der Gnade. Gott möchte, dass du davon geheilt wirst. Und Gott gibt dir die Autorität, Vergebung auszusprechen. Dadurch passiert nämlich was. Ich möchte euch da einfach mal ein Beispiel aus meinem Leben geben. Ich bin in einer recht gesunden Familie aufgewachsen. Aber zu der Zeit, wo ich klein war, meinem Vater war es sehr wichtig, streng zu sein, weil er eben uns voranbringen wollte. Und es war eigentlich so, dass er uns nur streng anschauen musste. Dann haben wir den Mund gehalten und wussten, jetzt ist Schluss. Und wo ich dann gläubig war und in Psalm 33, 18 gelesen habe, die Augen des Herrn sehen auf die, die ihn fürchten, dann hat mir Gott irgendwann diesen Blick gezeigt. Ich wusste genau, diese Augen gehören meinem Vater. Der schaut mich so an und ich will gerne in Erdboden verschwinden. Leider ist die Möglichkeit aber nicht. Und Gott hat mir gezeigt, ich will dich da heilen, weil diese Aussage, die Augen des Herrn sehen auf die, die ihn fürchten, die soll uns ja Sicherheit geben. Die soll uns Mut geben. Aber es war in dem Moment nicht so bei mir, sondern es hat mir Angst gemacht. Oh, der sieht alles. Oder dieses Kinderlied, was es gibt. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Denn der Vater im Himmel sieht alles. Wie geht's dir dabei, wenn du so ein Lied hörst? Ist da Freude da? Oder denkst du, oh, der sieht alles, Mist. Und der sieht ja sogar in meine Gedanken. Der sieht ja sogar, wenn ich es schaffe, mich zu beherrschen und die außenrum kriegen es nicht mit. Aber in mir gärt's und denke ich und spreche ich über den anderen irgendwas aus. Aber da möchte Gott einfach eingreifen und er möchte dich befreien. Und ich möchte euch da wirklich Mut machen. Ich glaube, dass heute auch das der Plan Gottes ist, dass er unser Bild von Vater und Mutter, dass er da weiter dran arbeiten will. Wahrscheinlich haben viele da schon einiges an Wiederherstellung erlebt. Und wenn du noch nichts erlebt hast, dann frag Gott einfach. Also ich habe das in meinem Leben immer wieder so erlebt, dass ich mich plötzlich erinnert habe an Situationen, wo ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe oder wo ich Angst hatte, schlicht und einfach Angst. Wir lesen jetzt als letzte Bibelstelle noch Epheser 3, 15 bis 20. Genau. Gott, von welchem jede Familie in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Oder in anderen Bibelstellen heißt, Gott ist so viel größer, von ihm kommt alle Vaterschaft. Auf dass er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Und das wünschen wir uns doch, dass der Christus durch den Glauben in unserem Herzen wohne. Aber die Grundlage ist, dass wir erkennen unseren Vater. Und dass dieser Vater, der kann uns Sicherheit geben, der kann uns einfach das Zutrauen geben, dass du weißt, ich bin sein Kind. Er ist so groß. Ich sag mal, ein Kind von einem König, das weiß einfach, mein Papa hat die Macht und die Macht werde ich mal erben. Und wir werden in der Bibel auch als Erben angesprochen. Also, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Das sind jetzt diese Wurzeln, in denen wir fest sind. Das hat ganz viel mit Vaterschaft und Mutterschaft zu tun. Dass ich weiß, ich bin Gottes Kind, aus einer Kindschaft kann ich nicht fallen. Aus einer Nachfolge. Nachfolge ist eher so wie ein Chef, der kann mir kündigen und sagen, brauch dich nimmer. Aber wenn ich Gottes Kind bin, da kann ich nicht rausfallen. Auf das ihr völlig zu erfassen vermögt mit allen Heiligen, welches die Breite und Länge und Tiefe und Höhe sei, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, auf das ihr erfüllt sein möget zu der ganzen Fülle Gottes. Also ich glaube, das ist was, wo Gott heute jeden Einzelnen, der hier im Raum ist, egal ob du schon lange gläubig bist, ob du frisch gläubig bist oder ob du ihn noch gar nicht wirklich in dein Leben eingeladen hast. Gott möchte heute jedem was zeigen und Gott möchte sich als Vater vorstellen. Ich habe euch von zu Hause ein paar Bücher mitgebracht, die ich zu Hause habe. Hier, das Vaterherz Gottes war eins meiner Lieblingsbücher in meinen ersten Jahren, wo ich gläubig geworden bin. Da erzählt der Floyd McLang, der hat mit seiner Frau viel unter drogenabhängigen Hippies gearbeitet. Und der hat ganz viel erlebt, dass junge Leute gesagt haben, Jesus, ja, den will ich haben. Aber was? Vater? Nee. Also wenn das irgendwas mit Vater zu tun hat, dann habe ich kein Interesse. Aber da stehen viele Geschichten, die einem auch selber helfen können, dass man Heilung erlebt. Genau, da hier auch mein Vater und ich, da geht es auch viel so um Identität finden. Ich kann meine Identität nur finden, wenn ich meinen Vater kenne und meinen Vater im Himmel. Und dann gibt es jetzt auch so eine Vaterherzbewegung. Ich weiß nicht, wer das kennt, wenn er im Internet schaut, Vaterherz bewegt. Da ist hier der Matthias Hoffmann, ist eintragender Mann, der Manfred Lanz auch oder auch Hesselbarts aus der Schweiz mit ihrem Josua-Dienst. Die machen direkt Seminare darüber, wenn du merkst, das ist ein Thema, das ist für mich ganz schwierig. Die bieten da Wochenenden oder teilweise Wochen an, wo man wirklich dem Ganzen auf den Grund geht und wo es sich lohnt, einfach mal entweder ein Buch zu lesen, also wenn jemand eins ausleihen will, deswegen habe ich sie dabei, könnt ihr hinterher gerne kommen, oder auch mal am Wochenende oder eine Woche sich dafür zu nehmen, das lohnt sich, da zu investieren. Und wir wollen jetzt im Anschluss an die Predigt dann erst das Abendmahl feiern, aber wir wollen, wenn wir dann nochmal in die Anbetung gehen, in die Gegenwart Gottes Und ich habe da so 4 Punkte, wo ich euch herausfordern möchte, wenn Gott heute zu dir gesprochen hat. Wir haben die hinteren Reihen weggebaut, damit während der Anbetungszeit werden dann hinten wir Älteste stehen und warten, wenn jemand was festmachen will und sagen will, entweder wenn dir Gott heute gezeigt hast, du schleppst eigentlich noch so Verletzungen rum von deinem Vater oder Mutter, dann ist heute einfach die Gelegenheit zu sagen, ich mache den Schritt, ich vergebe und du hast die Autorität zu vergeben und du wirst dann erleben, wie Gott da wirklich was verändert, wie er Fesseln löst. Oder wenn jemand da ist, der sagt, ich kenne Gott noch gar nicht als Vater und die Vergebung am Kreuz, ich habe da jetzt schon oft drüber gehört, aber wirklich erlebt habe ich es auch noch nicht. Auch für dich ist heute der Tag, wo du das Angebot ergreifen kannst. Dann komm hinter und sag, Gott, ich will dich als Vater kennenlernen. Und die Bedingung, dass wir den Vater kennenlernen können, da gibt es nur die eine, dass wir das Opfer, was er uns in seinem Sohn geschenkt hat, dass wir das annehmen. Die dritte Möglichkeit, wenn dir heute durch die Predigt vielleicht bewusst geworden ist, dass Gott möchte, dass du geistlich Vater oder Mutter wirst für andere, dann möchte ich dir auch, ich hoffe, dass ich euch damit herausgefordert habe. Das ist Berufung von jedem Einzelnen. Und Gott wartet immer, wenn wir was erkennen, dass wir einfach darauf antworten, dass wir sagen, ja Herr, ich bin bereit dazu. Und dann können wir ihn bitten, zeig du mir einen Menschen, dass entweder jemand in deiner Umgebung zum Glauben kommt oder dass du in der Gemeinde jemanden siehst, in den du investieren sollst, dass du siehst, wem du anfangen sollst, einfach öfter mal zu erzählen, was du mit Gott erlebt hast. Gott möchte durch dich, durch jeden Einzelnen von uns multiplizieren. Also dieses Gehen, Leben weiterzugeben, das hat Gott in jeden von uns reingelegt. Und das vierte ist, wenn du dir wünschst, einen geistlichen Vater oder eine geistliche Mutter zu bekommen, um schneller und effektiver zu wachsen, dann ist auch heute der Tag. Mach das mit Gott fest und frag Gott, wer wäre die richtige Person? Gott wird dir jemand schenken. Derjenige ist nicht perfekt, dafür haben wir unseren himmlischen Vater, der ist perfekt. Aber trotzdem jemand, wo man dann weiß, da kann ich hingehen, der betet regelmäßig für mich, da kann ich auch mal Sünde bekennen. Und dann geh auf denjenigen zu, und wenn dir Gott schon jemand zeigt, und frag ihn, kannst du dir vorstellen, geistliche Elternschaft ist nicht lebenslang, kann man auch mal ausmachen, treffen wir uns mal ein halbes Jahr, alle 2 Wochen oder wie es euch gut passt und dass man dann miteinander austauscht. Aber da ist es wichtig, bei dem letzten Punkt, da muss praktisch derjenige, der sich das wünscht, muss auf jemand anders zugehen. Ich kann nicht auf jemand zugehen und sagen, ich will dir jetzt geistlich Mutter sein oder geistlich Vater. Das ist immer, was derjenige äußern muss. Genau, das waren so die Dinge, die ich für heute auf dem Herzen habe. Deswegen, Peter, wenn du jetzt vorkommst, Peter wird jetzt mit uns das Abendmahl feiern. Als erstes auch das Lobpreisteam, wenn das mit vorkommt, die werden als erstes das Abendmahl nehmen und danach wird das Abendmahl hier vorne stehen. Jeder, der möchte, kann eben nach vorne gehen und das Abendmahl nehmen. Genau, wir Älteste werden es als nächstes nach dem Lobpreisteam nehmen, weil wir dann auch hintergehen und bereitstehen, wenn jemand Gebet möchte, dann kann er das gerne in Anspruch nehmen und in der Zeit wird das Lobpreisteam dann schon Lieder singen.
Okay, ich möchte die Einsetzungsworte vorlesen.